herzlich willkommen zu Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt, einem Podcast über linkes Prepping.
Ich bin Julia. Ich habe heute die Ehre, zur nullten Folge hier mal ein bisschen einzuführen und die Moderation zu machen.
Und ich bin Lou und werde mit Julia zusammen gucken, wie wir uns durch diese Folge kämpfen.
Genau, und das ist Lous Podcast. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier den Start bei Null machen darf und einfach mal ein paar Fragen stellen kann, weil ich natürlich nicht mich auskenne und das ist hier meine Aufgabe. Achso, und es ist der 15.05., ein Donnerstag im Jahre 2025.
Ja, wichtig zu sagen, weil die Welt sich so schnell dreht, dass wahrscheinlich die Hälfte von dem, was wir hier heute bereden, morgen oder wenn diese Folge irgendwann veröffentlicht wird, schon wieder völlig überholt ist.
Ja, genau. Ob das auch bei Prepping so ist, ist jetzt dann eine der Fragen, die ich heute klären werde. Ja, und damit würde ich auch einsteigen. Worum geht's hier?
Alles klar. erstmal soll es um linkes Prepping gehen. Und da sind natürlich die ersten wichtigen Fragen, was ist links und was ist Prepping?
Genau, die Fragen wollte ich gerne stellen. Fangen wir an bei Prepping, glaube ich.
Fangen wir an bei Prepping. In meinem Verständnis ist Prepping eine Praxis, sich vorzubereiten auf mögliche oder wahrscheinliche Notfälle, Bedrohungen, Katastrophen, also all das, was das alltägliche Leben durcheinander bringt.
Okay. Ich habe jetzt schon so ein paar Bilder im Kopf, weil wir den Begriff Prepper jetzt, glaube ich, in den letzten paar Jahren irgendwie auch mit einem bestimmten Bild irgendwie besetzt haben. Ich muss vielleicht eher an Leute aus den USA denken, ich glaube aber, das gibt es hier in Deutschland auch. Und das sieht so aus wie, ich habe im Garten einen Bunker gebaut und der ist voll mit Konservendosen. Mhm. Und die Tendenz ist schon so, dass man diesen Leuten vielleicht gar nicht unbedingt persönlich begegnen möchte.
Nein, bitte nicht. Ja, da kommen wir schon ganz schön tief in die Politik rein.
Okay, ja.
Aber das Bild ist auf jeden Fall da, es ist auch nicht falsch. Mhm. Es beschreibt auch tatsächlich Teile, die zu Prepping gehören, aber es beschreibt auch eine sehr spezifische Herangehensweise an Prepping. Margaret Killjoy, eine amerikanische Podcasterin, auf die ich mich sehr viel beziehen werde, sagt immer, das sind die Leute mit der Fuck you, I've got mine Einstellung. Also dieses Haut ab, ich habe hier mein Zeug, der Rest ist mir egal.
Ah, das finde ich interessant, ja.
Und da steckt ja schon eine ziemlich, ich würde sagen, rechte oder individualistische Grundhaltung drin. Ja. Und deswegen ist es mir auch so wichtig zu sagen, dass es darum hier nicht gehen soll.
Okay, das ist also nicht alles beim Thema Prepping.
Auf jeden Fall nicht.
Cool, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Gut, was ist dann Prepping?
Ich glaube, wichtig ist, wenn wir über Prepping allgemein sprechen, dann ist genau dieses irgendwie, ich baue mir einen Bunker und ich habe da meine Konservendosen drin, das ist schon Prepping. Also die Konservendosen für den Fall, dass die Versorgung mit Lebensmitteln in irgendeiner Form unterbrochen ist. Und der Bunker für den Fall, dass, ja, weiß ich eigentlich gar nicht, wozu brauchen Leute ihre Bunker irgendwie, wenn die Atombombe fällt und sie glauben, dass sie noch schnell genug da reinrennen? Ich weiß es nicht. Aber offensichtlich ist es schon irgendwie eine Vorsorgemaßnahme für irgendeine Form von Notfall und Bedrohung, die die Menschen, die diese Bunker sich bauen, sich als realistisch ausmalen.
Sehen die dann vielleicht so ein Civil War oder sowas? Ich mache die Tür zu, draußen ballern alle mit den Gewehren rum, ich bin hier drin, ich habe ja auch meine Gewehre, aber ich mache erstmal die Tür zu.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja, so, das ist, glaube ich, die Idee.
Ja.
Vielleicht.
Tatsächlich habe ich bisher immer versucht zu vermeiden, mich zu sehr in die Perspektive von solchen Menschen reinzusetzen, weil ich es einfach sehr, sehr unangenehm finde.
Ja.
Aber genau das ist der Grund, warum es mir auch so wichtig ist zu sagen, ich bezeichne mich als linke Prepperin und das, worüber ich sprechen will, ist auch tatsächlich ein linker Zugang zu Prepping. Und da ist auf jeden Fall der wesentliche Unterschied, dass es nicht dieses individualistische, ich habe hier meins, der Rest ist mir egal ist, sondern dass wir immer davon ausgehen, dass, was auch immer für Katastrophen kommen, wir gemeinsam versuchen, mit denen umzugehen.
Mhm. Ja, also wenn ich dann links höre, denke ich irgendwie an solidarisches Handeln, Community Building, solche Sachen, gehören die dazu?
Genau, solche Dinge. Vielleicht kann man sagen, rechtes Prepping ist eher so, ich gegen den Rest der Welt. im Angesicht der Krise.
Ja.
Und linkes Prepping ist eher ich gemeinsam mit anderen gegen die Krise. Und da ist, glaube ich, da steckt, glaube ich, eine Menge drin. Also einerseits das Solidarische, sich zusammen vorzubereiten, und auch das, der Ansatz, dass die Krise als solche das Problem ist und nicht so sehr die Gelegenheit. Ich glaube, das erlebe ich bei vielen rechten Preppern, und wir haben das in Deutschland tatsächlich auch im Kontext von solchen Sachen wie diesem Nordkreuz-Netzwerk irgendwie, was vor ein paar Jahren aufgedeckt wurde, irgendwie gesehen, dass es wirklich Rechtsextreme gibt, die sich eigentlich auf so das, was sie Tag X nennen, vorbereiten, und aber sich diesen Tag X auch herbeisehen als quasi den großen Zusammenstoß, wo dann endgültig aufgeräumt wird mit dem ganzen linksgrün versifften Gesocks, was wir hier sind, und dann endlich irgendwie, ich weiß es nicht, die Nazis an die Macht kommen, der Kaiser an die Macht kommt oder was auch immer diese Leute sich dann vorstellen. Aber da ist tatsächlich so ein Wunsch nach der Krise da.
Ich finde das ganz interessant, weil es für mich so eine Parallele ist zu diesem fundamentalchristlichen Glauben an diese Fracture-Geschichte, an dieses, so die Welt geht unter und nur die Guten kommen in den Himmel, und basically kann man sich die auch an einer Hand abzählen, und das sind eigentlich nur wir Mormonen oder Evangelikalen oder irgendwie sowas. Und da ist ja auch so ein komisches Excitement da, so, oh, wenn die Welt untergeht.
Das ist eine total interessante Perspektive, die du da ziehst.
Ja, ich frage mich, inwieweit sich das befruchtet. Oder wo vielleicht die ein oder andere Idee herkommt.
Ich kann mir schon vorstellen, dass dieses apokalyptische Denken, was ja sehr, sehr tief in einer bestimmten Tradition des Christentums verankert ist, da auf jeden Fall mit reinspielt.
Ja.
Und das ist ja auch was sehr archetypisch in unserer Gesellschaft mit drin ist. Von daher halte ich es für ziemlich plausibel, dass da Parallelen existieren.
Ja.
Es wäre auf jeden Fall eine spannende Forschungsfrage, da mal mehr reinzugucken. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr naheliegend. Und ich glaube auch irgendwie so, dass es diese Parallelen, die du gerade angerissen hast, auf jeden Fall gibt. Also die Sehnsucht nach der Disruption, nach dem großen, weltverändernden Ereignis. Der Glaube, dass dann die Unwürdigen, die Ungläubigen, wie auch immer, also auf jeden Fall andere Menschen, darunter zugrunde gehen werden und nur eine kleine Minderheit gerettet werden wird, dass diese Minderheit deswegen gerettet wird, weil sie Elite ist, und dass die Menschen, die da an so etwas glauben, sich natürlich selber auch in diese Minderheit reinrechnen, in diese Elite reindenken und glauben, dass sie selbst zur Elite gehören werden.
Ja.
Zu den Auserwählten, zu den Stärkeren, den Herrenmenschen, den von Gott aus Ersehnten, was auch immer es dann am Ende sein mag. Da sehe ich auf jeden Fall eine Menge Parallelen.
Ja. Und zu dem Verhalten von Ultrareichen, die sich ja irgendwie luxuriöse Bunker bauen, weil sie irgendwie ready sind und sowas und eigentlich trotz ihrer Ressourcen gar kein Interesse haben, Krisen abzuwenden, sondern eben auch eher auf ihre Weise preppen.
Oh ja, auf jeden Fall. Also, ja, da ist es ja tatsächlich sogar so, dass diese Menschen sich auch bewusst teilweise, wie wir inzwischen festgestellt haben, darauf vorbereiten, dass die Krise das Ergebnis ihres eigenen Handelns ist.
Ja.
Und es gibt aber das Denken, dass das eigene Handeln zu verändern, damit die Krise gar nicht erst eintritt, keine Option ist, sondern im Gegenteil das eigene Handeln in irgendeiner Form gerechtfertigt ist. Und mit eigenem Handeln meine ich letztlich irgendwie diesen kapitalistisch zerstörerischen, wie sagt man das, Extraktivismus heißt es, glaube ich, also so eine Form von Kapitalismus, die halt noch die letzten Ressourcen aus diesem Planeten rauszieht und ihn danach einfach verwüstet und zerstört zurücklässt, dass das etwas ist, was man auf jeden Fall machen muss.
Ja.
Und irgendwann wird es dann halt irgendwie soweit sein, dass die Klimakatastrophe eingetreten ist, keine Ressourcen mehr rauszuziehen sind, Menschen nicht mehr arbeiten können, weil sie hungern, weil es einfach nicht mehr genug gibt. Und dann werden genau diese ganzen Krisen auftreten im Denken dieser Superreichen, wie Hungerkriege, Wasserkriege etc. Und dafür ist es dann wichtig, sich irgendwie vor diesen bösen Massen von Menschen irgendwie zu verstecken, denen man vorher selber alles weggenommen hat, um dann mit all dem, was man den Leuten genommen hat, irgendwie im eigenen Bunker zu überleben.
Ja, ist auf jeden Fall komplett antisozial.
Das auf jeden Fall.
Okay, das ist die andere Seite. So, und wir wollen irgendwie im linken Bereich unterwegs sein. Ja, entweder, also gehen wir jetzt schon ins Detail vom Prepping. Das wird ja wahrscheinlich eher in deinem Podcast dann später eine Rolle spielen, oder? So detailliertes, was tut man eigentlich oder so?
Du sprichst so ein bisschen die Frage an, was habe ich mir vorgenommen?
Ja, vielleicht ist das jetzt die Frage. Ja,
genau.
Vielleicht ist das der Zeitpunkt dafür.
Genau. Und vielleicht ist es nur der zweitbeste Zeitpunkt,
aha,
aber der ist jetzt. ja, genau. Ich glaube irgendwie, dass es bestimmt gut ist, wenn wir hier erstmal noch so ein bisschen über so ein paar Grundbegriffe sprechen und uns dann in den nächsten Folgen mal so einzelne Themenblöcke vornehmen. Was ich mir so überlegt habe, vielleicht schaffen wir das ja auch, ist erstmal so ein bisschen über allgemeines Vorbereitetsein zu sprechen und eine Folge zu eigentlich all dem zu machen, was das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Katastrophenschutz und Bevölkerungshilfe, ich weiß es nicht, auch so empfiehlt, irgendwie vorbereitet sein auf kurzfristige Unterbrechungen der Stromversorgung, der Wasserversorgung, der Nahrungsmittelversorgung. Mhm. Einfach so diese ganz allgemeinen Dinge irgendwie, wo es auch sinnvoll ist, für den Fall, dass das Nachbarhaus abbrennt und man selber irgendwie evakuiert wird, weil nicht klar ist, ob das eigene Haus betroffen sein wird. Solche Situationen, die uns alle irgendwann mal treffen können. Ich glaube, damit anzufangen und so ein bisschen über diese sehr niedrigschwelligen, kurzfristigen Disruptionen zu sprechen, anstatt gleich irgendwie in die großen Katastrophen reinzudenken, das halte ich für einen guten Start. Dazu würde ich auf jeden Fall gerne irgendwie erstmal so eine Folge machen. Und dann habe ich gedacht, macht es Sinn, mit dem, was im Englischen und in der gerade in der IT-Sicherheit oft Threat Modeling genannt wird, irgendwie weiterzuarbeiten. Vielleicht können wir darüber auch gleich noch ein bisschen sprechen,
ja, was das heißt. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet.
Ganz kurz ist Threat Modeling ein technischer Ansatz, sich zu überlegen, was genau ist eigentlich die Bedrohung, von der ich ausgehe, die erstmal sehr klar zu skizzieren, um danach sich mit der Frage zu beschäftigen, was kann ich tun, um diese Bedrohung abzuwenden und das halt zielgerichtet und ergebnisorientiert zu machen, anstatt sich einfach wahllos irgendwas zu überlegen, weil es bestimmt was bringt. Aber man weiß gar nicht so richtig, wogegen.
Ah, okay. Also ich habe ja auch dieses Gefühl von, ich bin überwältigt und kriege irgendwie ja ein Gefühl von Angst und ja, Bedrängung irgendwie, wenn ich über diese ganzen Sachen nachdenke. Also ich fühle mich sofort schlecht, ich denke sofort so, wenn bei mir der Strom ausfällt, habe ich überhaupt eine handaufladbare Taschenlampe? Habe ich nicht, ich muss mir die mal wieder kaufen, ich hatte früher einen. So, und dann fange ich so an, oh Gott, ja, und bin überfordert oder sowas.
Genau, und ich erlebe tatsächlich in meinem Umfeld auch immer mehr, dass so Menschen so ganz diffuse Ängste haben, die ja auch einfach plausibel sind angesichts der Weltlage. Also neulich habe ich einem Gespräch zugehört, wo jemand gesagt hat, so langsam denke ich drüber nach, ob ich mir nicht doch eine Waffe zulegen sollte. Und dann habe ich nur gefragt, wofür denn? Und die Person war so, naja, mit dem ganzen Faschismus, der jetzt gerade kommt. Und ich glaube, an der Stelle irgendwie diese Frage, wofür denn, genauer zu stellen, das ist eigentlich Teil von Threat Modeling. Und darüber würde ich tatsächlich auch gerne, oder darauf würde ich gerne mehr Zeit verwenden in den nächsten Folgen, nämlich wirklich mir mal genauer Themenbereiche anzuschauen und dann zu gucken, was genau ist denn vielleicht die Bedrohung und was können wir tun? Und meine Idee bisher ist, mir da nacheinander drei Themenbereiche vorzunehmen, nämlich irgendwie Faschismus und Autoritarismus, dann Klimakatastrophe und im letzten Schritt Krieg.
Ja.
Weil das einfach drei große Themenbereiche sind, die im Moment gerade viele Menschen und mich auch sehr, sehr beschäftigen. Und meine Idee ist, mir für jedes dieser Themen zwei Folgen zu nehmen. Eine Folge, wo ich versuche, ein Bedrohungsszenario mal wirklich auszuerzählen und mich wirklich mal mit der Frage zu beschäftigen, was genau blüht uns eigentlich, aber was vielleicht auch nicht. Welche Befürchtungen sind realistisch? Was wären die Konsequenzen, wenn sie eintreten? Um dann Episode darüber nachzudenken, was heißt denn das dann für uns als Linke? Was heißt es für Menschen, die gerne eigentlich verhindern wollen, dass die Bedrohung, die Katastrophe eintritt? Oder wenn das sich das nicht verhindern lässt, zumindest in irgendeiner Form handlungsfähig bleiben wollen, was können wir da tun?
Mhm.
Damit aus dem ganzen Diffusen, was so rumwabert und was auch bei mir oft rumwabert, dann am Ende tatsächlich mal konkretere Ideen werden, die hoffentlich auch die eine den anderen dazu befähigen, ins Handeln zu kommen und zu wissen, warum.
Mhm, cool.
Und wenn wir damit durchkommen, dann sind wir ja schon bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Folgen. Dann wäre es total super, nochmal irgendwie das Themenfeld ein bisschen aufzumachen und nochmal über Community Preparedness zu sprechen, also so dem Vorbereitetsein als Communities und als Gemeinschaften und dem Vorbereitetsein in Gemeinschaften, um diesem ganzen linken Anspruch, den ich mitdenke und der irgendwie in allem auch mitwabern wird, um dem nochmal irgendwie wirklich einen expliziten Fokus zu geben.
Mhm. Und wirst du dann ganz konkrete Tipps geben, so wie kauf dir 16 Kanister Wasser oder irgendwie sowas?
Ja und nein.
Okay.
Also ich glaube, hoffentlich werde ich das auch nicht komplett alleine machen. Hoffentlich werden wir gemeinsam drüber reden und ich werde auch auf deine Expertise zurückgreifen und vielleicht werden wir auch noch FreundInnen mit dazu holen können.
Ja.
Wo dann natürlich auch mit Sicherheit der eine oder andere konkrete Tipp sein wird, aber nicht im Sinne von mach das, weil das ist klug, sondern eher im Sinne von das könnte ein hilfreicher Gedanke sein, das könnte eine hilfreiche Maßnahme sein unter folgenden Bedingungen. Überleg dir, ob die für dich zutreffen.
Mhm, ja, das klingt gut, weil ich glaube, meine Expertise ist hauptsächlich, ja, ich bin armutsbetroffen und ich habe keinen Platz und auch gar nicht so viele mentale Kapazitäten und so. Also ich glaube, ich kann gar nicht preppen.
Ja, und da glaube ich, dass das nicht stimmt.
Ja, ich habe ein bisschen den Verdacht gehabt, genau.
Genau, also, ja. Aber deswegen bin ich auch umso gespannter, mit dir zusammen mal irgendwie erstmal durch diese allgemeinen Notfallvorbereitungen durchzugehen und mal gemeinsam zu überlegen, was davon wird empfohlen, was davon ist sinnvoll und wie lässt sich das umsetzen unter den Bedingungen von Armut und Platzmangel.
Ja, weil es ist ja auch immer die linke Perspektive. So. Also wer links ist und Armut nicht mitdenkt, der hat es nicht verstanden.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Und wir haben auch einfach nicht alle unser Eigenheim mit unserem Keller und unseren zwei Autos vor der Tür.
Genau.
Und genug Geld, dass wir die finanzieren können und nebenbei auch nochmal irgendwie einen Großeinkauf für 4 Personen alleine stemmen können, auch wenn wir nur alleine wohnen.
Ja.
Mit unseren beiden Autos.
Genau. Ich habe noch ein bisschen, jetzt wo das so schön skizziert ist, vielleicht so ganz minimal persönliche Fragen, einfach um so ein bisschen hier in die Folge 0 reinzugleiten. Du kannst beantworten oder nicht. Ist das für dich auch ein Coping-Mechanismus, dich damit zu beschäftigen?
Oh Gott, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Die Entstehungsgeschichte von dem, was hier gerade startet, ist tatsächlich, dass ich Anfang des Jahres mit der tatsächlichen Ernennung von Donald Trump zum Präsidenten der USA und all dem, was er in seinen ersten Amtstagen und den ersten 1-2 Wochen gemacht hat, mit der Wahl in Deutschland und den ganzen Monaten, die bis dahin schon vergangen waren, irgendwie ohne funktionierende Regierung in diesem Land und den Monaten und Jahren mit irgendwie aus einer linken Perspektive sehr dysfunktionalen Regierungen, einfach auch irgendwann nur noch das Gefühl hatte, so mein Kopf schlägt permanent Panik und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und gleichzeitig habe ich um mich rum immer mehr mitgekriegt, dass es anderen Menschen auch so geht und dass halt dieses Ding von wir müssen irgendwas machen, aber wir wissen gar nicht so richtig was, überall auftaucht. Und ich immer wieder in Situationen gelandet bin, wo ich dann in Einzelgesprächen plötzlich irgendwie einfach 2-3 Dinge gesagt habe, die mir offensichtlich schienen und Leute so waren, aha, ja, das ist ja richtig interessant.
Ach.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, so ja, vielleicht ist es einfach gut, irgendwie, vielleicht habe ich mich länger mit Sachen beschäftigt als andere Menschen und dann quatsche ich das jetzt einfach mal raus. Und Antworten habe ich selber nicht so richtig, aber ich habe halt ein paar Gedanken und im Optimalfall kann ich die raushauen und dann können irgendwie Menschen vielleicht auch darauf reagieren und sagen irgendwie, nee, das ist totaler Blödsinn, aber das ist vielleicht sinnvoll. Und wenn es richtig, richtig gut läuft, entsteht dadurch Austausch und wir alle kommen mehr miteinander in Kontakt, sprechen mehr über das, was wir tun können, fühlen uns alle weniger hilflos, weniger vereinsamt und werden damit als Gemeinschaften stärker und resilienter. Mhm. Das wäre so meine Hoffnung. Und wenn ich dazu irgendwie einen Beitrag leisten kann, wäre das super. Mhm. Und da müssen wir einfach mal gucken, ob das klappt.
Ja. Und kannst du zeitlich verorten, ab welchem Punkt in deinem Leben du quasi mit Prepping angefangen hast?
Oh Gott, keine Ahnung.
Ja.
Ich glaube, also, dass ich den Begriff verwende, ist jetzt wahrscheinlich so 8 oder 9 Jahre. Aber ich habe ihn am Anfang sehr, sehr heimlich verwendet, weil ich auch immer nur das Bild von den Leuten mit dem Bunker und den Dosen hatte.
Aha, aha.
Und weil alle anderen Menschen auch nur dieses Bild im Kopf hatten. Und sobald ich gesagt habe, ich beschäftige mich mit Prepping, musste ich erstmal gucken, dass ich auch ganz schnell irgendwie so den Nazi-Verdacht wieder loswerde.
Mhm.
Zu Recht.
Mhm.
Und ich glaube, dass bei mir ganz viel passiert ist, als ich kurz bevor die Pandemie losging, auf den Podcast von Margaret Killjoy gestoßen bin, Live Like the World is Dying, die nämlich genau dieses Konzept von linkem Prepping ausgearbeitet hat und wo ich so das Gefühl hatte, ganz, ganz viel von dem, was in meinem Kopf schon so rumgewabert ist, bringt sie gerade so richtig gut auf den Punkt, weil sie kann halt einfach formulieren und schreiben.
Mhm.
Und ich meine, erinnere dich, wir haben mal irgendwann auch drüber gesprochen, vor Jahren schon, da hast du ein Zine gemacht.
Ja.
Und auch da habe ich ja schon mal mit dir drüber geredet, irgendwie so, dass die beste Vorbereitung auf den Faschismus eigentlich ist, ihn gar nicht erst an die Macht kommen zu lassen.
Ja. Und stimmt, du hattest da auch einen coolen Text geschrieben.
Mhm.
Darüber, dass die Welt eben nicht mit einem Bang endet, sondern mit einer Serie von Krisen oder sowas. War das so in der Richtung?
Ja, das
ist auch einen guten Titel dafür. Vielleicht krame ich den mal nochmal raus für eine der Folgen oder so als kleines.
Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass das war kurz bevor ich den Podcast entdeckt habe.
Ah,
und dann dachte ich so, wow, okay, ich bin zum Glück nicht die Erste, die solche Gedanken hat.
Ja.
Ja. Und es gibt auch Leute, die irgendwie sie besser durchdenken, als ich das könnte. Und seitdem habe ich diesen Podcast gehört und denke die ganze Zeit, boah, wenn wir sowas auf Deutsch auch hätten, wenn ich das Leuten empfehlen könnte, deren Englisch nicht gut genug ist, um englischsprachige oder amerikanische Podcasts zu hören.
Ja.
Und dann? Und es gibt seit Jahren nichts und ich finde immer noch nichts. Und vielleicht ist das hier auch so ein bisschen ein Versuch, genau das zu machen. Und auch
ich würde nicht sagen, vielleicht. Ich glaube, das ist genau mein Anspruch hier gerade.
Okay, super. Okay, du hast den Anspruch. Gucken wir mal, ob wir den gemeinsam hinkriegen.
Ja,
wen wir noch alles brauchen, um das zu schaffen.
Ja, ich bin erstmal sehr zuversichtlich. Ich habe aber in den Podcast, den du von Margot Killjoy da empfiehlst, nicht reingehört, weil ehrlich gesagt, ich das Thema halt vermeide. Ne? So, ich bin nur, das ist so realistisch, weiß ich gar nicht. Ich beschäftige mich vielleicht lieber mit eskapistischen Geschichten. Und das ist jetzt hier mein Coping-Mechanismus und meine Konfrontationstherapie, dass ich sage, nee, wenn Lou den Podcast macht, dann werde ich da reinhören. Und jetzt sitze ich sogar hier und erfahre das aus nächster Nähe. Insofern, so funktioniert es, ja. Es ist hier relativ gemütlich. Ich kann meine Anxiety in Schach halten.
Mhm, genau. Und wir hoffen, dass die Baustelle, die gerade draußen vor der Tür stattfindet, sich nicht zu sehr in der Aufnahme festhängt.
Ja, ich glaube, das geht schon. Es ist auch, auch ein nettes Begleitgeräusch, denke ich.
Ja, Leben in der Großstadt.
Genau.
Genau. Okay, also wir machen hier quasi eine Therapiesitzung.
Auch für mich, ja. Ist ja wichtig.
Genau, ich wollte gerade sagen, wer hier am Ende wen therapiert, das können wir dann nochmal rausfinden,
ja.
Weil das ist für mich auf jeden Fall auch.
Ja.
Ja. Gucken wir mal, was draus wird.
Vielleicht noch eine quatschige Frage. Ich glaube, wir können vielleicht sogar langsam zum Abschluss kommen. Aber eine quatschige Frage, siehst du deine Rolle für dich in der Apokalypse? Das ist jetzt so ein bisschen so, ne? Also in den 2010ern waren Zombies so ein Ding und dann waren alle Leute so, okay, was machst du in der Zombie-Apokalypse? Und dann so, wir sind das Zombie-Apokalypse-Team, ich spiele die und die Rolle oder ich werde nur gefressen. Weißt du deine Rolle?
Oh, ich glaube, es verändert sich. Also irgendwie, ich werde auf jeden Fall nicht wegrennen, weil ich laufe einfach nicht schnell genug.
Aha.
Insofern muss ich mir zwangsläufig irgendwas anderes ausdenken.
Ich hoffe ja, dass die Apokalypse nicht die Zombie-Apokalypse ist, wo man rennen muss, sondern eher die Apokalypse so Mad Max, so, keine Ahnung, es ist basically überall Wüste for some reason und da sind irgendwie marodierende Gruppen von irgendwas und von mir aus ist es auch noch ein Sandwurm oder so, der einen fressen wird oder sowas, aber im Großen und Ganzen ist es nicht keine unmittelbare Bedrohung, es gibt nur null Ressourcen und eventuell feindliche Gangs oder so. Das ist jetzt die Apokalypse, die ich zeichne. Und trotz allem habe ich Sorge, wie ich da überstehe. Ich sehe nicht unbedingt eine gute Rolle für mich.
Ja, also ich glaube, was ich auf jeden Fall kann, ist Leute miteinander in Verbindung bringen.
Mhm.
Und ich bin so ein bisschen so ein Messi, was Informationen angeht.
Ja,
das ich ist horte wahr. Informationen, die ich selber auch oft gar nicht so richtig verarbeite, aber ich lade dann da hier nochmal irgendwie einen PDF runter oder hab da noch mal ein Buch im Regal stehen und ich hoffe immer, dass wenn es irgendwann mal drauf ankommt, dass ich dann irgendwo eine Person habe, der ich diese Informationen in die Hand drücken kann und die kann dann was damit anfangen.
Großartig, ja.
Also Ressourcen bereitstellen und möglichst Menschen finden, die mit diesen Ressourcen dann was machen. Ich glaube, das ist was, was ich kann,
ja.
Weil selber kann ich ja einfach sonst nichts.
Aber bist du nicht auch handwerklich super doll fit? Hm. Also ich sag mal, also ich glaube, ich habe schon das ein oder andere holzige Möbelstück gesehen, was du produziert hast.
Na, ich glaube nicht. Also vielleicht schraube ich manchmal irgendwie Dinge so ein bisschen schief zusammen und ich kann, glaube ich, irgendwie irgendwas so halbwegs zum Laufen bringen.
Ja,
schön ist es
ja.
Nie,
nee.
Ordentlich ist es auch
das
nicht.
Es klingt aber auf jeden Fall apokalypse-tauglich. Da kannst du mehr als andere, sag ich mal. Die weiße die Jugend heute kann nicht mal einen Computer aufschrauben, habe ich gehört.
Das... Keine Ahnung, die können dann bestimmt andere Sachen.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also was du auf jeden Fall kannst, ist die Apokalypse schön machen.
Ja, ja ich hoffe, also ich hoffe, dafür wird irgendwie Bedarf sein. So.
Auf jeden Fall. Ich glaube irgendwie, also ja, DIY ist gut und wichtig, aber Kunst ist auch gut und wichtig. Und ohne Kunst werden wir die Apokalypse nicht überstehen. Von daher, bitte, bitte, bitte lass dich nicht von Zombies auffressen.
Das ist wirklich eine sehr linke Einstellung auch. So, weißt du, die Faschos, die sind dann so, nee, Kunst brauchen wir nicht. Du kommst maximal ins Arbeitslager. Deswegen hoffe ich lande auf der linken Seite der Apokalypse, wo die Leute ein bisschen mehr Verständnis haben.
Also ganz ehrlich, wenn du in einer Situation bist, wo du fast keine Ressourcen mehr hast, wo du viel zu wenig zu essen hast. Was ist das, was du am meisten machen musst? Du musst Energie einsparen.
Aha.
Je weniger du dich bewegst, umso weniger Energie verbrauchst du, umso länger hält dein Essen. Und was machst du, wenn du einfach nur stundenlang da sitzt und dich möglichst wenig bewegst?
Dann Echolalie rumsingen und erzählen.
Ja, genau. Also ich würde sagen, entweder du machst Kunst oder du konsumierst Kunst.
Okay, klingt gut.
Weil ansonsten wirst du irgendwann wahnsinnig werden.
Mhm.
Und wenn du irgendwas hast, wo du so ein bisschen mit dem Nagel im Sand vor dir her malen kannst oder wenn du da sitzen kannst und dir irgendwas angucken kannst, was jemand anders in den Sand gemalt hast, ich glaube, dass das schon ein bisschen dabei hilft, einfach weiter da zu sitzen und nichts zu tun.
Mhm. Das ist echt ein cooles Szenario, was du da machst. Das muss ich mir merken. Das ist eine gute Perspektive.
Ja, jetzt kennst du deine Rolle in der Apokalypse.
Ja. Ich kann übrigens auch gut kochen, schön. Ja? Ich kann gut kochen.
Geil, das brauchen wir. Sehr gut. Warum weiß ich das noch nicht? Doch, ich glaube, ich weiß es
eigentlich.
Oh,
weil ich für dich nicht unbedingt gut kochen kann, weil du viele Sachen nicht so isst oder so?
Ja, das kann natürlich
sein. Aber du kannst mir mal eine Liste geben aus den Sachen, die du isst. Vielleicht so aus 5 oder sowas. Und dann kann ich daraus ein Gericht machen. Das kann random sein.
Okay. Alles klar, das ist das Projekt, was wir haben, wenn wir hier aufhören, oder?
Ja, ja. Ja, okay. Ich würde normalerweise fragen bei dem Podcast, woher kommt der Name? Aber der ist fast selbsterklärend eigentlich, ne?
Ja, auf eine Art tatsächlich schon. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Arne Semsrotts Buch Machtergreifung zu lesen.
Mhm.
Arne Semsrotts Buch heißt natürlich Machtübernahme. Und habe festgestellt, ja, irgendwie, der formuliert das ganz genauso.
Ah ja.
Aber tatsächlich, es gibt einfach diese Redensart, der beste Zeitpunkt, um sich vorzubereiten, ist lange her.
Ja.
Aber der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt.
Ja.
Und ich denke auch, wir hätten eigentlich schon viel früher alle anfangen müssen. Mhm. Das ist vorbei.
Ja, nee.
Aber wir können es immer noch jetzt machen.
Ja, ja, genau. Sonst fühle ich mich schlecht, ne? Sonst werde ich sofort gefangen irgendwie. Oh Gott, ich habe es zu spät angefangen, aber wir sind optimistisch.
wir sind auf jeden Fall nicht zu spät, wir sind nie zu spät.
Ja.
Es gibt kein zu spät, es gibt nur den nicht ganz besten Zeitpunkt.
Solange wir noch leben, können wir noch was machen.
Ja.
Ja.
Und müssen wir auch.
Ja.
Was anderes bleibt uns leider nicht übrig.
Ja.
Das ist bedauerlich, aber so ist es.
Ja. Ja, ich denke, das ist eine gute Teaser-Folge, Folge 0.
Wundervoll.
Ja. Wir bedanken uns nochmal bei Anna, die hier nämlich die Produktion liefert.
Danke, Anna.
Danke. Und wir schauen mal, ob ich für die nächste Folge wieder eingeladen werde. Ansonsten mache ich meinen eigenen Podcast, den Podcast des Metaphysischen Instituts Tiefenbrunnen.
Den ich auch sehr empfehlen kann.
Genau.
Ich höre ihn immer wieder gerne. Er ist unterhaltsam und informativ. Und es gibt noch viel mehr von Julia zu hören.
Ja.
Ja. Und ja. Ich will dich auf jeden Fall dabei haben. Hoffen wir mal, dass das klappt.
Ja, ich habe schon Bock. Ich habe schon Bock.
Geil. Ich bin cool. Gespannt.
Okay, und wir hoffen, dass irgendwer das hier hört oder vielleicht in einer apokalyptischen Welt auf einer SD-Karte findet.
Genau. Und wenn ihr das Ganze hören wollt, ich hoffe, wir kriegen das in irgendeinen Podcast-Feed rein. Ansonsten guckt vorbei auf derzweitbestezeitpunkt.de ohne irgendwelche Sonderzeichen. Und da könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. GPG-Schlüssel ist auch auf der Website veröffentlicht. Andere Social Media machen wir, glaube ich, bis auf Weiteres nicht. Weil wer sollte sich drum kümmern?
Gucken wir mal.
Gucken wir mal. Okay.
Ja, tschüss. Sagen wir.
Tschüssi.